Ja, danke für die Vorstellung. Ja, ich freue mich, hier im Wohnzimmer Gottes in Limburg hier zu sein. Ja, und jetzt drehe ich mal doch mal um zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin und sag: herzlichen Glückwunsch, du bist ein Überwinder, du hast es geschafft aus dem Bett raus. Und schön, dass du da bist. Ja, wie gesagt, ich freue mich mal, jetzt nach langer Zeit mal wieder hier zu sein. Ich kann mich noch an eure Zeit in Hadamar erinnern. Und es ist eigentlich eine Freundschaft bestehen geblieben, auch wenn wir uns ein bisschen aus den Augen verloren hatten. Aber Gott ist ein Matchmaker, heißt es im Englischen. Gott ist ein Beziehungsmacher. Und das ist er. Und er schafft Freundschaften. Und das ist, ich denke, das ist ein Gütezeichen. Aber wenn Freundschaften wie unsere Freundschaft ja so über so viele Jahre einfach Bestand hat. Und wir haben auch noch eine Gemeinsamkeit, der Bernd und ich. Wir haben nämlich beide eine Frau, die Iris heißt. Also meine Frau heißt auch Iris. Und wir sind seit 43 Jahren, für die, die mich nicht kennen, seit 43 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben 3 Söhne. Und alle 3 sind in der Gemeinde aktiv. Und der 2. Sohn, der ist mein Nachfolger geworden, ist Pastor. Ich habe seit 2,5 Jahren habe ich die Gemeinde übergeben, also Gemeindeleitung übergeben, bin aber noch in der Ältestenschaft und auch in der Gemeinde aktiv. Mach mit Liebe meinen kleinen Hauskreis. Ja, das ist einfach. Sind Herzensdinge, aber auf der anderen Seite genieße ich auch die Freiheit, vom Gemeindealltagsgeschäft frei zu sein, und ich bin viel, viel unterwegs jetzt, national wie auch international. Nächsten Monat werde ich dann in den USA sein, auch auf einer großen Konferenz von messianischen Juden sprechen, in der Nähe von Philadelphia. Und wird Jonathan Kahn und einigen andere, Dr. Michael Brown und solche Leute, Paul Wilber, treffen, jedes Jahr eigentlich. Und ich habe da die große Ehre, als Nicht-Jude da einer der Seminarsprecher zu sein. Und wie gesagt, auch in der Slowakei haben wir eine Tochtergemeinde. Und da werden wir auch sein. Also bin ich auch jedes Jahr einfach dort. Also sowohl national wie auch international bin ich unterwegs. Aber jetzt lasst uns gleich mal einsteigen. Mein Thema heute Morgen ist, ich habe noch was, wirklich was Wichtiges. Weil ich habe gebetet, auch für euch. Und da habe ich ein Bild bekommen oder einen prophetischen Eindruck. Und den möchte ich nochmal teilen. Und zwar habe ich einen Eindruck bekommen, dass ihr seid wie der Stab Aarons. Und der Stab Aarons, der war eigentlich abgeschnitten, ein abgeschnittener Stab, eigentlich tot. Und der hat dann angefangen zu blühen. Also was total Übernatürliches. Und der Herr sagt zu euch, ihr wart nah dran, wirklich an dieser Todesgrenze. Mal gab eine Zeit, wir haben uns ja lange Zeit aus den Augen verloren. Von daher wusste ich jetzt gar nicht, welche Krisen und welche Schwierigkeiten auch ihr durchmachen musstet. Aber das ist ja in jeder Gemeinde. Jede Gemeinde hat das. Der Sturm kommt auf jedes aus. Das ist die negative Nachricht. Aber das Haus, das auf Fels gebaut ist, das wird Bestand haben. Und es war bei euch und es hat angefangen wieder zu blühen. Und der Herr sagt, es wird jetzt noch mehr blühen. Es ist eine Zeit, wo es des Aufblühens ist, eine Zeit, wo diese Gemeinde auch weitergehen wird. Und da habe ich mich richtig gefreut, wie ich diesen Eindruck dann bekommen habe. Und den wollte ich unbedingt auch euch weitergeben. Ja, mein Thema heute Morgen ist: mit Gott Benachteiligung überwinden. Benachteiligung, das ist schon so ein deutsches Wort, ne? Benachteiligung. Ja, dreh dich doch mal um zu deiner Nachbarn und sag mal: Benachteiligung. Ja, dann, ja. Und da möchte ich einfach auch eine persönliche Geschichte auch erzählen. Also ich bin in einem fränkischen Dorf geboren. Und ich glaube nicht mal 200 Einwohner. Und mein Onkel, der hatte, mein Großvater war Bürgermeister dieses Ortes und auch Politiker und also stellvertretender Landrat und viele, viele andere Ämter. Aber er hatte auch einen großen Bauernhof und ein Landhandelsgeschäft aufgebaut. Und in diesem Landhandelsgeschäft und diesem Bauernhof hat auch meine Mutter ja lange gearbeitet, bis sie dann einfach geheiratet hat. Und wie es dann um die Erbgeschichten ging, da haben sie, also sie hatte zwei Brüder, also einen älteren Bruder, und dann hat mein Großvater und mit der Schwägerin sie überredet, auch auf den Pflichtteil zu verzichten. Und sie hatten unten ein anderes Haus, in dem ich auch aufgewachsen bin, aber das wesentlich weniger wert war. Und ihr wurde dann versprochen, du bekommst dann das Haus. Und dann starb dann mein Großvater oder meine Großeltern dann ging es ans Erben. Und wie gesagt, sie hatte sogar auf den Pflichtteil des Großen verzichtet. Und dann kam dann meine Tante, dann kam dann die und hat den Pflichtteil von meiner Mutter gefordert. Obwohl das wesentlich weniger war. Ne? Und im Endeffekt ist es meine Mutter, die war Christin. Sie hatte wirklich die Fähigkeit, vergeben zu können. Als sie zum Herrn ging, konnte ich wirklich sagen, sie ging zum Herrn, versöhnt mit allen und allem. Und das ist wirklich was, wenn man das sagen kann. Ja, aber am Schluss kam das nochmal in ihr hoch. Einfach diese alte Geschichte. Warum? Weil natürlich nicht nur sie betroffen war, sondern mein Cousin, meine Cousins, meine Cousine, die haben alles bekommen, wir fast nichts. Also mein Bruder und ich. Und so haben wir uns natürlich benachteiligt gefühlt. Und das ist einfach auch etwas, was oftmals in Familien wirklich ein großes Problem sein kann. Also wenn wir nicht Christen wären, die anderen sind auch zum Glauben gekommen, da meine Cousin, Cousine und da könnten wir zerstritten sein als Familie bis zum geht nicht mehr. Und auch da habe ich den Eindruck, dass hier eine Person ist, die einfach auch sowas Ähnliches, nicht vielleicht nicht das Gleiche, aber was Ähnliches erlebt hat. Und es ist wie so ein Pfahl in deiner Seele. Und der Herr will heute an dir handeln und will einfach das in Ordnung bringen. Ja. Und natürlich auch unter Geschwistern. Benachteiligung. Ich weiß heute noch, mein Bruder und ich, wir kamen ziemlich knapp aufeinander und dann haben wir irgendein Spiel gespielt und er wollte mir den Gewinn nicht auszahlen und da habe ich mich benachteiligt gefühlt. Da habe ich ihn einen Faustschlag verpasst und er flog in die Couch, ja, und ich habe mir dabei den Daumen gebrochen. Eine Runde Mitleid. Ja, also Benachteiligung ist ein Thema und es kam mir einfach so und ich habe gedacht, da machst du mal ein Bibelstudium drüber. Ich habe eigentlich vorher noch nie eine Predigt darüber gehört und von daher habe ich gedacht, jetzt machst du mal ein Bibelstudium drüber und ich bin fündig geworden. Wenn wir in die Bibel reingehen, das ging ja schon mit Adam und Eva an. Was ist passiert? Die Schlange kam. Und die hat gesagt, also Gott hat ja zwei Bäume in das Paradies reingesetzt, aber eine perfekte Umwelt. Alles perfekt. Und zwei Bäume, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann kam die Schlange und die hat gesagt, Gott enthält euch etwas vor. Gott enthält euch etwas vor. Ihr wisst doch gar nicht, was gut und böse ist. Und dann hat sich Eva benachteiligt gefühlt. Sie hatte den Eindruck, mir wird was vorenthalten und deswegen hat sie die Frucht genommen, deswegen hat sie die Frucht gegessen. Und es war natürlich von Gottes Seite her, es wäre besser gewesen, wenn wir nur das Gute kennen würden. Wir müssen nicht das Böse kennenlernen. Ne, das Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das war das Problem, dass einfach dann auf einmal dieses Höllentor aufgemacht worden ist und der Mensch mit dem Bösen auch konfrontiert worden ist. und das Böse in Einzug gehalten hat. Und wie gesagt, Benachteiligung, dieses Gefühl von Benachteiligung hat zur Ursünde eigentlich geführt. Und es ging dann auch weiter in der nächsten Generation. Ja, Kain und Abel, beide haben dem Herrn geopfert. Der eine hat Gott gefragt, der Abel, wie soll ich opfern? Der Kain hat, und das geht uns Christen übrigens auch oftmals so, der Kain hat einen eigenwilligen Gottesdienst gemacht. Der Kain hat gedacht, ach, ich opfer jetzt mal das, was ich so hier hab, hat aber Gott nicht gefragt. Und viele wollen Gott irgendwie auch dienen, aber sie fragen Gott gar nicht. Ja, und was ist dann passiert? Die beiden haben geopfert, der eine ist gesegnet worden, der andere nicht. Und Segen wird sich immer auswirken. Segen wird sichtbar werden. Wenn Segen auf deinem Leben ist, wird es sichtbar werden. Aber es kann passieren, dass andere eifersüchtig sind, dass du gesegnet bist. Und das ist genauso passiert. Interessanterweise hat er Kain sich nicht gegen Gott aufgelehnt, sondern hat seinen Bruder angefangen zu hassen, weil der gesegnet worden ist. Und dann hat er ihn erschlagen. Also erste Brudermord der Menschheitsgeschichte hängt mit Benachteiligung zusammen, dass sich der Kain benachteiligt gefühlt hat. Und dann ging es auch weiter dann in den Generationen. Ja, dann gab es die Lea, die zwei Schwestern Lea und Rahel. Und man muss sich das vorstellen, der Jakob, der kommt da zu seinem Onkel Laban, hat sich in die Rahel verliebt und dann wird ihm die Lea untergeschoben. Aber jetzt versetz dich mal in die Lage von der Lea. Du wirst benachteiligt von Anfang an, weil du nicht so schöne Augen hast, sagt die Bibel. Weil du vielleicht nicht so schön bist wie deine Schwester. Und dann der Vater nimmt dich und schiebt dir dem Jakob unter. Wie würdest du dich fühlen, da welche eine Ablehnung diese junge Frau erfahren hat? Und dann hat sie sich natürlich berechtigterweise der Rahel gegenüber benachteiligt gefühlt. Aber dann ist es genau anders gekommen, dass sie Kinder bekommen hat und einmal immer, um die Akzeptanz auch ihres Mannes zu bekommen, hat sie zum Beispiel den ersten Sohn Ruben genannt. Ja, siehe, ein Sohn, ich habe dir einen Sohn gebracht, bitte hab mich auch lieb, bitte akzeptiere mich auch. Und der Jakob hat seine Art nicht geändert. Jakob ist einfach geblieben, die Rahel liebe ich und die Lea ist halt auch mit dabei. Ja, und dann kam aber, dass die Rahel keine Kinder bekommen hat. Dann hat sich die Rahel wieder benachteiligt gefühlt. So war unter den Schwestern auch so eine Competition, ja, wegen Benachteiligung. Dann geht's weiter in die Generation Josef und seine Brüder. Ja, da ist es immer schlecht, wenn man Lieblingskinder hat, komme ich noch dazu. Wenn man Lieblingskinder hat, ne? Wir haben drei Söhne, ja, die haben immer drauf geguckt, dass sie gleich behandelt werden. Sie behaupten, dass der Jüngere, ja, der ein ganzes Stück jünger ist, dass der bevorzugt worden ist. Aber das ist Legende. Das ist. Aber Josefs Brüder, ne, was? Und es wurde ja schon von Anfang an offensichtlich. Ich würde mal heute so sagen, ne, mit heutigen Worten, ja, die Brüder, die sind mit Kickklamotten angezogen worden und der Josef hat die Bossklamotten gekriegt, ne? Der hat das tolle Gewand bekommen, ne? Einmal schon da und er wurde dauernd bevorzugt vor seinen Geschwistern und dann hat er noch besondere Träume gehabt und die hat er dann auch weitergegeben, unklugerweise. Und dann kam richtiger Hass, weil die Brüder sich benachteiligt gefühlt haben. Und dann wollten sie ihn umbringen. Und dann geht's weiter. Das ganze Volk Israel hat sich benachteiligt gefühlt. Die haben sich verglichen mit den anderen Völkern drumherum und gesagt, die anderen haben einen König, wir haben keinen. Die anderen haben hier die großen Aufmärsche und sowas, wir haben das nicht. Wir wollen das auch haben. Ne? Und das war ja schon der Beginn einer schwierigen Phase, dann, weil die meisten der Könige, wenn du im Bibelstudium machst, das waren schlechte Könige. Ja, David wurde offensichtlich benachteiligt. als der Samuel in das Haus des Isai kam, des Vaters von David, da wurden alle Söhne herausgeputzt und aufgestellt und nur einer musste bei den Viehherren sein. Einer musste bei den Tieren sein und sowas. Und ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hättest, wenn du irgendwo dann da draußen sein hättest müssen und alle anderen, weil ich meine, das war ja so, der Samuel, der war ja nicht nur Prophet, sondern er war, wie heute würden wir sagen, der Bundeskanzler kommt in das Haus. Und der David hat es aber anders verkraftet, ja, weil er eine tiefe Beziehung mit Gott hatte. Und weil er sich nicht von Menschen bestätigt haben lassen musste, sondern die Bestätigung von Gott hatte im Herzen. Und der Saul hat sich auch benachteiligt gefühlt. Ne, als der David Goliath besiegt hat, und dann haben die Israeliten geschrien, Saul hat 1000 geschlagen, David 10.000. Und dann später auch, ja, hat er gemerkt, diese Gunst vom Volk, und das hat ihn furchtbar gewurmt. Und was war dann? Er hat jahrelang den David verfolgt und wollte ihn umbringen. Und auch im Neuen Testament gibt es ja viele Beispiele. Das Beispiel von Martha und Maria. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ich meine, wir lesen immer die Bibel so mit so einem gewissen Abstand. Aber versetz dich mal in die Lage. Da kommt Jesus, und also zwei Frauen. Und dann die eine Frau, die macht alles, die putzt und richtet alles her, und die andere macht gar nichts, sondern setzt sich einfach dahin und hört Jesus zu. Und dann ist doch das ganz normal, dass sie dann sagt, dass sie meckert und dass sie sagt, ja Jesus, was sagst du denn dazu? Kann ich meine Schwester auch ein bisschen helfen und mitmachen? Und was hat dann Jesus geantwortet? Maria hat das bessere Teil erwischt. Na wunderbar. Na wunderbar, Maria hat das bessere Teil erwischt. Ne? Also ne, die Martha hat sich auch zu Recht benachteiligt gefühlt. Und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht der jüngere Sohn, ich meine, das war ja eine Unverschämtheit, wenn man sich das vorstellt. Bevor der Vater gestorben ist, konnte er es überhaupt nicht abwarten. Hat er gesagt, komm, gib mal das, rück mal mit dem Erbe rüber. Und dann gibt der Vater eben auch noch das Erbe. Der dampft ab, ja, und verprasst alles, landet dann bei den Schweinen, kommt dann zurück, völlig dreckig, abgehalftert, kommt dann zurück. Dann der Vater wartet auf ihn, nimmt ihn in die Arme und der Bruder guckt zu. Und dann steckt er ihm wieder den Ring an, dann gibt er ihm wieder neue Klamotten, dann wird groß gefeiert. Und wenn wir es mit menschlichen Augen sehen, ist natürlich auch ein Bild für Gott, dessen Güter unendlich sind, aber im Endeffekt war das doch so, dass eigentlich das Erbe schon ausgezahlt war für den jüngeren Sohn. Und das andere war das Erbe des älteren Sohnes, was noch übrig war. Und es wurde dann wieder geteilt. Und könnt ihr euch da vorstellen, dass der sauer war? Ich kann mir das vorstellen. Und ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn du in der Situation bist. Ne? Und dann auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, genau das Gleiche. Die einen arbeiten da 10 Stunden und dann kommen immer wieder neue dazu und die letzten, die arbeiten bloß 1 Stunde und kriegen den gleichen Lohn. Haben die sich natürlich benachteiligt gefühlt. Dann noch eine Situation unter den Jüngern. Da war ein Jünger, der war immer besonders. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat sich immer an die Brust von Jesus gelegt. Der Johannes, ne? Der Jünger, den Jesus lieb hatte, so heißt es, ne? In der Bibel. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst auch einer von diesen Jüngern. Und dann ist dauernd dieser Kerl, der sich bei Jesus an die Brust legt. Schau, jetzt liegt er schon wieder beim Jesus, ja. Jetzt liegt er schon wieder da an der Brust. Der schleimt sich ein, würden wir heute sagen, ne? Und so, ne? Und da könnt ihr euch das vorstellen. Und da war der wieder an der Brust von Jesus gelegen und dann Jesus hat dann gesagt, also was werden wird. Und auch dem Petrus, also dass eine Zeit kommen wird, wo er dann sich nicht mehr selber gürten kann, sondern gegürtet wird und wo hingehen muss, wo er eigentlich nicht hin will und sowas. Und dann hat er Petrus berechtigterweise doch gefragt, ja und was ist mit dem da? Was ist mit dem da? Und dann hat Jesus ihn ganz harsch zurückgewiesen und hat gesagt, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ne? Also es gibt viele, viele Beispiele in der Bibel für Benachteiligung. Was sind die Gründe für Benachteiligung? Der Hauptgrund ist, wir vergleichen uns mit anderen. Und natürlich gibt es Gründe für beispielsweise Behinderung von Anfang an. Und mir kam, wie ich an das gedacht habe, Behinderung, da kam mir sofort der Nick Vujicic, dieser Mann ohne Arme und Beine. Und der wirklich das Beste trotzdem aus seinem Leben macht. Und er könnte eine Anklage sein und könnte sich benachteiligt fühlen von morgens bis abends, ne, sein ganzes Leben lang. Und das Wunder ist nicht passiert, sicherlich haben die auch gebetet, und das Wunder ist eben nicht passiert, dass dem die Arme und die Beine nachgewachsen sind. Und wisst ihr, was der Nick Vujicic dann gesagt hat? Wenn du kein Wunder erlebst, sei du das Wunder. Sei du das Wunder. Und er ist das Wunder. Und wenn du seine Lebensgeschichte anschaust, tausende von Menschen, und vor allen Dingen junge Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Vielleicht mehr wie durch normal gewachsene Menschen. Ja, aber wie gesagt, er hat das zu tragen, dieses Schicksal. Benachteiligt von Anfang an. Nicht so sein zu können. Ja. Ein anderer Punkt ist natürlich der Mangel an Schönheit, haben wir ja schon bei der Lea besprochen, der Mangel an Schönheit oder man fühlt sich hässlich und dann denke ich immer an die Mädels, ich habe ja drei Jungs, ich hätte immer gern Mädchen gehabt, ne? Die Trümpers, die haben das geschafft, ich habe es nicht, ne? Aber die Mädels, ne, die sind dann manchmal so selbstkritisch und dann gucken sie in den Spiegel und dann sagen, meine Ohren stehen zu arg ab und meine Nase ist zu lang und dies und jenes, ne, und die fühlen sich dann hässlich. Und das ist ja das Geschäft dann der Schönheitschirurgen. Oder es passiert ein Unfall und auf einmal ändert sich dein Leben. Wir haben einen Ältesten, der nachts von der Arbeit ist er nach Hause gefahren in einer anderen Stadt mit seinem Kollegen und ist dann eingeschlafen, so ein Sekundenschlaf, und ist in den Lastwagen rein. Und es war ein Mann wie ein Bär. Und dann ist alles zerschmettert gewesen. Das Lenkrad war vielleicht so 10 Zentimeter von dem Sitz entfernt und alles war dazwischen. Und sie haben ihm nicht mal eine Nacht gegeben, dass er das überlebt. Und wir haben wirklich gebetet und er hat es überlebt, aber er ist nicht mehr der Gleiche. Dieser Unfall hat ihn gezeichnet. Aber es ist ein Wunder, dass er überhaupt lebt. Oder Krankheit. Und das ist immer die Frage, warum ich? Warum passiert mir das? Oder Kinderlosigkeit. Scheidung. Ich bin ein Scheidungskind, also ich kenne das Ganze. Verlust durch Tod, Witwenschaft, Waisenschaft. Warum passiert mir das? Warum ist mein Ehemann oder meine Ehefrau so früh gestorben? Familiäre haben wir schon behandelt, familiäre Ungleichbehandlung. Das Lieblingskind-Syndrom. In Schenkungen, in Erbangelegenheiten, Benachteiligung kann aber auch in der Schule, im Studium oder am Arbeitsplatz stattfinden. Benachteiligung kann aber auch Rassismus oder Antisemitismus, wo wir heute auch zu tun haben, das sind gesellschaftliche Themen, einfach auch stattfinden und findet statt, leider. Ja, und die Auswirkungen können sein Enttäuschung. Der Walter Heidenreich hat immer gesagt, wenn du enttäuscht bist, hast du dich getäuscht. Dann wirst du enttäuscht. Ja? Hat auch was ein Gutes. Enttäuschung, Zweifel, Selbstzweifel, Traurigkeit, ein Gefühl der Ohnmacht oftmals, weil du kannst es nicht ändern, ein erschüttertes Selbstbewusstsein, Ablehnung, Verbitterung und dass auch dein Glaube erschüttert wird. Ja, erinnert euch dann die Geschichte mit dem Zacharias und der Elisabeth. Die haben so lange gewartet und dann dient er im Tempel und auf einmal kommt da ein Engel und sagt, jetzt bekommt er einen Sohn. Und er konnte es nicht mehr glauben, was so viel Zeit einhergegangen ist. Zorn, Groll, da habe ich mal nachgeguckt, das ist das Groll. Das ist das lang anhaltende Gefühl von Ärger und Unzufriedenheit, die dann Beziehungen belastet. Und dann ist nochmal wichtig, einfach das, ob es ein Gefühl ist oder eine Realität. Aber es kann auch Hass hervorrufen, es kann Aggression hervorrufen, es kann Mordgelüste hervorrufen, aber auch das umgekehrte Depression, Rückzug, dass du dich benachteiligt fühlst und dich dann wieder wie der einsame Berglöwe in deine Höhle zurückziehst und da nicht mehr rauskommst und da hast du wenigstens deinen Computer und der widerspricht nicht. Ja, so sind etliche Männer, denke ich, davon auch betroffen. Oder der Ausgleich, da werden wir noch zu sprechen kommen drauf, der Ausgleichsversuch mit fleischlicher Kraft, einfach das mit fleischlicher Kraft versuchen, das auszugleichen. Und sichergestellt muss wirklich nochmal, ob die Benachteiligung real ist oder ob die Menschen nur eine Empfindung haben, benachteiligt zu sein. Manche Menschen fühlen sich nämlich beständig benachteiligt. Ich bin Pastor über lange, lange Zeit, also es sind mir etliche begegnet. Die fühlen sich beständig benachteiligt und sind es in der Realität überhaupt nicht. Aber ihr habt gesehen, dass Benachteiligung wirklich ein ernstes Thema ist und das sehr, sehr viel Schaden anrichten kann und sehr, sehr viel Zerstörung und auch Fehlverhalten nach sich ziehen kann. Und ihr Lieben, eine Person in der Bibel ist mir besonders aufgefallen, über die wir heute sprechen. Das ist der Jakob. Weil wenn wir sein Leben betrachten, da können wir Benachteiligung und den Kampf gegen Benachteiligung als das sogenannte Jakob-Syndrom bezeichnen. Ja? Weil schon als nicht geborenes Baby, ja, das waren ja Zwillinge, die Mutterleib waren, da wollte er der Erste sein. Und er hat dann mit seinem Bruder gekämpft und schon im Mutterleib. Und das ist in uns Jungen drin. Die Eos und ich, wenn wir in Urlaub gehen, wir machen immer Rommi-Schlachten. Das heißt, wir spielen Rommi, jeden Tag spielen wir 10 Spiele und dann gibt es einen Tagessieger und am Schluss gibt es einen Urlaubssieger. Und meistens gewinne ich. Und dann sage ich immer, die Iris beruhigt dann, hat gesagt, ihr Mädels, ihr könnt doch viel besser verlieren wie wir Jungs. Oh. Aber vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, dass meistens ich gewinne. Auf jeden Fall, manchmal muss ich auch bittere Niederlagen, weil meine Frau kann wirklich gefährlich werden dann. Ja, und wie gesagt, also das ist in uns Jungs drin, wir wollen die Ersten sein. Und da ist immer diese Competition und die war da schon im Mutterleib. Und der Schicksal wollte es, und letztendlich war ja Gott dahinter, dass einfach da der Bruder zuerst rauskam. Und da war ja noch die Hand von dem Jakob, der den festhalten wollte und sich vordrängen wollte. Und es hat nicht funktioniert. Und er war dann der Zweitgeborene einfach in einer Zeit, wo das eine viel, viel größere Rolle gespielt hat als in der heutigen Zeit. Er war eben nur der Zweitgeborene und er hat sich von Anfang an benachteiligt gefühlt. Und dann hat er noch von seinen Eltern einen Namen verpasst bekommen. Das ist auch nochmal wichtig, der keine schöne Bedeutung hat. Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Und die Namensgebung, die ist sehr, sehr wichtig, ja, weil sie dem Menschen ein Stück Identität schenkt. Und meine Mutter hat mir den Namen Eckhard gegeben. Warum? weil sie hat so einen kleinen blonden Jungen gesehen, der so hübsch war. Und da hat sie gesagt, ich werde meinem Sohn werde ich auch den Namen geben, der hieß Eckhard. Ne? Und ich bin ja auf dem fränkischen Dorf aufgewachsen und da war so ein Bauer, der hat gesagt, wie heißt jetzt der Eckelhaft? Ne? Also war für die auch ein ungewöhnlicher Name. Also ich musste mit einem ungewöhnlichen Namen auf dem fränkischen Dorf da so leben. Und manche haben einfach dann meinen Namen dauernd falsch geschrieben und sowas. Ne? Das ist einfach was, was mit ungewöhnlichen Namen immer einfach so einhergeht. Ja, aber dann, als ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich mal nachgeguckt. Und Eckhard, das kommt aus dem Germanischen und das heißt der Schwertstarke, der starke Mann mit dem Schwert. Und da habe ich gesagt, wow! Und das hat mich wirklich animiert dazu, ins Wort Gottes zu gehen, ein Mann des Wortes zu werden. Weil das Wort ist das Schwert des Geistes. Preis den Namen. Ich fand es stark, wie ihr das vorhin proklamiert habt. Ja, also und deswegen, das hat mich animiert, wirklich das Wort Gottes zu studieren. Und der Name, verstehst du das jetzt? Der Name, der macht mit dir etwas. Und wenn du Betrüger genannt wirst, Betrüger, komm mal her, Betrüger, mach mal das, ja, dann geht es in dein Wesen hinein. Und natürlich haben vielleicht die Eltern da was erkannt, dass von Anfang an in dem Jakob einen gewissen Wesenszug und haben ihn deswegen Betrüger genannt. Aber vielleicht war da was in seinem Wesen angelegt, aber das hat sich eben durch die Namensgebung noch tiefer in seine Identität eingegraben. Und deswegen ist wichtig, welchen Namen wir unseren Kindern geben. Und gerade als Christen. Wenn wir uns benachteiligt fühlen, dann nimmt es meistens einen sehr, sehr großen Platz in unserem Denken ein. Erinnert euch nochmal an die Schöpfungsgeschichte. Es war ein perfektes Umfeld, wirklich perfekt. Und auf einmal hat sich die Eva benachteiligt gefühlt. Und genauso war es bei dem Jakob. Der ist nämlich, und wir vergessen oftmals das viele Gute dann, wenn wir uns benachteiligt fühlen. Was war mit dem Jakob? Der ist eigentlich in ein sehr reiches Haus hineingeboren. Wie heißt es so schön in 1. Mose 26, Vers 12? In jenem Jahr, also in der Glaubensbewegung wurde dieser Vers immer sehr, sehr stark betont, in jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, damit der Herr, denn der Herr segnete ihn und sein Besitz wuchs ständig, dass er bald ein sehr reicher Mann war. Und in der Zürcher Übersetzung, da heißt es sogar, und er, der Isaak, wurde ein reicher Mann und er wurde immer reicher, bis er über die Maßen reich war. Und das haben wir damals irgendwie auch da auch bewegt, natürlich. Und das hat uns auch ermutigt, ja. Und wir sollen ja auch gesegnet sein. Gott will, dass es uns gut geht, dass unserer Seele gut geht. 3. Johannes 2. Und dass wir auch eher von dem ganzen Umfeld, dass es uns gut geht. Aber da kann man doch nicht meckern, ne? Wenn man in so ein reiches Haus hineingeboren worden ist. Und manche fühlen sich benachteiligt, weil sie eben nicht in ein reiches Haus hineingeboren worden sind. Weil die Eltern Alkoholiker oder Drogensüchtige waren oder sonst was. Oder das absolute Chaos in den Familien war. Oder immer Schulden. Das ist ja oftmals eine Sünde, die von Generation zu Generation sich fortsetzt. Aber da können wir mal wann anders drüber sprechen. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber hier war eigentlich alles perfekt. War eigentlich mehr als genug für alle da. Aber Jakobs Blick war anscheinend nur auf diesen vermeintlichen Nachteil gerichtet. Und dann kann das Leben ganz schön schwierig werden. Das kann einem das Leben ganz schön mies machen. Und Esau und Jakob, das waren ja auch zweieige Zwillinge. Das heißt, sie waren sowohl vom Aussehen her, wie auch vom Charakter her sehr, sehr verschieden. Und das Ehepaar Isaak und Rebekka, die hatten noch ein weiteres Problem. Jeder hatte nämlich sein Lieblingskind. Der Esau war Papas Liebling und der Jakob war Mamas Liebling. Ne? Und das verstärkt ja in der Familie die sowieso schon vorhandene Rivalität sehr, sehr stark. Und da kann es sehr, sehr schnell zu Streit und Konflikten kommen. Und wie gesagt, wir haben das auch mit unseren Jungs. Ich weiß es heute noch, bei uns war es so, ich hoffe das bei euch auch in den Familien so, dass immer die Kinder einen kleinen Auftrag haben. Und der eine musste eben den Müll runterbringen, der andere musste das machen. Ne? Und dann, wenn wir dann gesagt haben, Josh, bring den Müll runter. Ja, aber der Manuel. Und umgekehrt, ne? immer sofort dieses sich vergleichen. Ne? Und das macht uns Eltern auch manchmal das Leben schwer. Aber zurück zur biblischen Geschichte. Die beiden Brüder sind dann herangewachsen und auf einmal ergab sich eine Gelegenheit für den Jakob. Damit du nicht einschläfst, steh dich mal um, sag mal Gelegenheit. Ne? Eine Gelegenheit. Und was war passiert? Ich denke, fast viele kennen diese Geschichte. Der Esau, der war ja Jäger und er hat nichts gejagt an dem Tag, kam dann hungrig nach Hause. Jakob hat ein schönes Linsengericht gemacht, das dem Esau in die Nase gestiegen ist. Und dann wollte der Esau was davon abhaben. Bruder, gib mir mal was auch davon ab. Ne? Und dann kam Jakobs List und Händlergeschick zutage. Okay, Esau, du kannst was bekommen, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und der Esau, der war aber ein total materiell gesinnter Mensch und ihm war eigentlich das Erstgeburtsrecht so ein Abstraktum. Der war ein Materialist, der hat gesagt, mit dem Tisch kann ich mehr anfangen, mit irgendwas komischem, geistlichen. Na, und das ist das, was Gott von Anfang an gehasst hat an dem Esau. Ich habe mal den Herrn gefragt, warum hast du den Esau von Anfang an gehasst und den Jakob geliebt? Das ist doch ungerecht, ist auch da Benachteiligung. Ja, ich glaube nicht, dass er den Esau als Person, sondern die Art von Esau gehasst hat. Und der Jakob hatte seine Schwächen, aber war immer nach dem Geistlichen aus. Er war immer nach dem Segen aus, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, für den hat es keinen richtigen Wert besessen und deswegen hat er dieses Erstgeburtsrecht gegen die Linsensuppe verkauft. Und hat aber nicht bedacht, dass da mehr dahinter steckt. Hinter dem Erstgeburtsrecht, da steckt nämlich etwas, das hat eine geistliche Bedeutung für Gottes Ordnung, für Gottes Ordnungen. Und das hat er überhaupt nicht im Blick gehabt. Aber dann war dann die nächste maßgebliche Situation der Kampf um den Erstgeburtssegen. Also so ein Unterschied Erstgeburtsrecht und der Erstgeburtssegen. Und da artete das Ganze schon in einen heftigen Betrug aus. Ja, da hat er sich ja verstellt mit Hilfe seiner Mutter, der Rebekka, und hat so getan, wie wenn er, der Isaac war schon blind, hat so getan, wie wenn er der Esau wäre. Und dann würden wir heute sagen, es war eine richtige, faustige familiäre Intrige. Und von Mutter und Sohn gegen den Vater und den erstgeborenen Sohn. Und jetzt hat sich der Esau zu Recht betrogen gefühlt. Und benachteiligt gefühlt. Und seine Reaktion? Mal wieder, er wollte seinen Bruder umbringen. Also Benachteiligung kann einen solchen Hass hervorrufen, dass sogar zum Brudermord kommen kann. Der Jakob ist dann zu seiner Verwandtschaft nach Haran geflogen. Und die ihn dann herzlich aufgenommen hat. Und dort wird allerdings sichtbar, wo die List und die Tücke und die Manipuliererei und die Trickserei hergekommen ist. Das war nämlich eine Generationssünde von der mütterlichen Seite her. Und der Jakob wurde zwar freundlich aufgenommen, hat sich ja aber dann ja in die Rahel verliebt und dann hat er aber den Onkel gehabt. Und dieser Onkel, der war genauso schlimm wie er selber. Oder vielleicht noch schlimmer. Und der hat ihm ja dann die Lea untergeschoben. Und was war der Deal? Also ursprünglich sollte er 7 Jahre dienen für die Rahel. Und dann hat er der Laban ihm die Lea untergeschoben und dann musste er 14 Jahre lang dienen. 14 Jahre. Und dann war noch was in der ganzen Zeit, wo der Jakob da war in dem Haus von dem Laban. Da hat er sich nämlich mal beklagt. 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Und der Jakob und der Laban, der hat es nicht so gemacht. Er hat gesagt, ach, wir hatten wieder ein wunderbares Jahr. Die Schafe haben so viele Junge bekommen und die Ziegen und so. Und jetzt kriegst du eine extra Provision, eine extra Gratifikation. So im Gegenteil. Er hat gesagt, ach, Jakob. Es war wieder so ein schlimmes Jahr, so ein schlechtes Jahr. Sorry, ich musste leider das Urlaubsgeld streichen. Beim Jahr drauf kam er wieder an. Da habe ich gesagt, wieder schlecht, Jakob. Musst du verstehen, du musst Verständnis haben. Ich musste leider auch das Weihnachtsgeld streichen. Und so ging es weiter 10-mal. 10-mal hat er den Lohn natürlich nicht nach oben, sondern nach unten verändert. Und dann war natürlich der Jakob wieder der Benachteiligte. In die alte Wunde ist er. Und es passiert uns oftmals so im Leben, dass da, was sowieso schon ist, da ist sowieso eine Wunde in deinem Leben. Und dann gibt es andere, die dann immer noch reinstochern. Und das Ganze noch schlimmer machen. Und am Schluss gab es ja diese komische Geschichte mit diesen gesprengelten Schafen und gestreiften, also Schafen und Ziegen. Und ich bin auf dem Land groß geworden. Ich habe noch nie eine gesprengelte oder gestreifte Ziege gesehen oder Schaf. Also, war ja auch was Seltsames. Auf der einen Seite hat er zu Gott gebetet und auf der anderen Seite hat er eine fast magische Handlung mit Stäben gemacht. Also so, ob das so sauber war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging der Jakob dann doch in diesen Wettkampf der Betrüger und der Trickster und der Manipulierer, ging er als Sieger hervor und er ging mit großem Reichtum ging er von seinem Schwiegervater weg. Und da setzen wir jetzt an und da möchte ich eine Bibelstelle lesen. Die steht in 1. Mose 32, Vers 23 bis 32. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabbok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt ab Israel, das bedeutet Gotteskämpfer. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann nur und dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Namen Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Einmal nicht aus allen Kämpfen gehen wir als die großen strahlenden Sieger hervor, manchmal auch hinkend, aber verändert. Und was war passiert? Der Jakob hat vorher die Nachricht bekommen, dass sein Bruder Esau nach so langer Zeit da mit 400 Männern ihm entgegenkam. Und dann hat sich der Jakob gedacht, oh, mein Bruder, der will sich immer noch rächen. Der ist unversöhnlich, obwohl so viele Jahre vergangen sind. Und er hat dann furchtbare Angst bekommen um sein Leben. Und der Jakob war ein intelligenter Mann. Und er hat, so haben wir es ja gerade gelesen, seinen ganzen Besitz auf die andere Seite gebracht. Und wie hat er das gemacht? Ich stelle mir das so richtig vor. Zuerst hat er das Kleinvieh hingestellt, dann das größere Vieh und dann die Knechte, dann die Mägde, dann die Knechte und dann die Familie am Schluss. Frau und Kinder. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja, vielleicht ist ja mein Bruder mit dem Kleinvieh, wenn ich dem das anbiete, vielleicht ist er da zufrieden. Wenn nicht, kann er mehr haben. Kann er auch das große Vieh haben. Wenn nicht, kann er auch die Mägde und Knechte haben und alle anderen. Und was aber war, ist, dass er auf der anderen Seite geblieben ist. Also er hat alle anderen rübergeguckt. Also er war sich selbst der Nächste. Er war, und das ist auch eine Generationssünde, er war ein Egoist bis unter die Haarspitzen. Ja, überleg mal. Wenn meinen Söhnen was passiert wäre oder ne, unseren Kindern, das ist viel schlimmer, wie wenn uns was passiert. Oder wenn meiner Frau was passiert. Das wäre das Schlimmste. Wir hatten so eine Situation, haben wir gestern drüber gesprochen. Ne? Das hat mich mehr angegriffen, dass meine Frau so behandelt worden ist wie ich selber. Und der Jakob, der hat ganz anders gedacht. Und das hat ja auch schon sein Großvater so gemacht. Der hat ja seine Sarah als Schwester ausgegeben und dann einfach weggegeben, weil er Angst um sein Leben hatte. Ne? Und der Isaac hat es auch so gemacht mit der Rebekka. Und es hat der Jakob gemacht mit seinen zwei Frauen. Ne? Das war das eine, dass er da, also, dass er mitten eigentlich von Gott, da ist ihm Gott, in dieser Situation ist ihm Gott begegnet. Weil Gott es nicht mehr so weitergehen lassen wollte. Wie hat Gott ihn angetroffen? Wieder in flagranti, mitten in der Manipulation. Und dieses Mal hat er Jakob versucht, ja seinen Bruder mit Geschenken zu beeinflussen. Und was hat dann Gott gemacht? Er ging an die Wurzel des Ganzen. Er hat den Jakob nach seinem Namen gefragt. Wie heißt du? Und er musste sagen, Jakob, Betrüger. Und ich denke, das ist mal die erste Frage auch an dich heute Morgen. Es gibt Sünden und Sünden. Aber der Hebräerbrief, der spricht von der Sünde, die uns so beständig umstrickt. Also eine Sünde, so eine Lieblingssünde. Jeder hat so eine Schwäche. Und überleg mal, denk mal an das, was du jetzt irgendwo Gott preisgeben müsstest, die Sache, wofür du dich am meisten schämst. Vielleicht der eine, wir sind verschieden als Menschen. Der eine hat geschäftlich betrogen, der andere ist im sexuellen Bereich unsauber. Und die andere macht wieder das oder Lüge ist ihr Leben und sowas. Das ist die Wesenssünde. Das ist vielleicht das Hauptding momentan, was noch zwischen dir und zwischen Gott steht. Wie heißt du? Und du kannst dem Ganzen einen Namen geben. Und vielleicht ist heute einfach ein Tag, wo sich wirklich was verändert. Wir haben vorhin das proklamiert. Ich will verändert werden. Ich will anders werden. Ich möchte anders werden. Ich möchte am Ende des Jahres anders sein als jetzt. Jakob. Mit seinem Namen musste er wirklich seine tiefste Wesenssünde bekennen. Und Gott hat ihn ja mitten in der Manipulation erwischt. Und bis zu dieser Situation hat Jakob sein ganzes Leben lang versucht, seinen vermeintlichen und auch tatsächlichen Nachteil mit eigener Kraft und mit seiner eigenen natürlichen Schlauheit und List auszugleichen. Und sein Leben war eine Mischung von Segen und Fluch. Und in Jeremia 17, ja, Vers 5 bis 8, ja, sehr, sehr bekannte Verse auch, da heißt es ja, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Auf der einen Seite, Geschwister, war der Jakob der geistliche Mann, der mit Gott einen Bund geschlossen hat, der immer auf Segen aus war. Und das habe ich auch versucht, immer meiner Gemeinde beizubringen. Er hat gesagt, Immanuel Arne, wenn es Segen gibt, dann müsst ihr rennen. Dann müsst ihr rennen. Und überall, Gott hat es gefügt, dass ich wirklich mit Leitern in dieser Welt hier zusammengekommen bin. Ich weiß es heute noch, war Wimper-Konferenz. Wart ihr damals auch dabei? Wimper-Konferenz in Frankfurt. Und da kam der Reinhard Bondrium mit seiner ganzen Gruppe und sowas. Aber der wollte teilnehmen. Sie wollten ihn kostenlos reinlassen. Er hat gesagt, nein, ich bezahle das. Ich will da einfach nur dabei sein. Und da war ich junger Pastor, blutjunger Pastor, erst gerade die Gemeinde begonnen. Und ich hatte es so auf dem Herzen, da mir den Segen zu holen. Aber dann wollte ich ihn auch nicht stören. Aber es hat sich so gefügt, dass ich mit dem Sekretär damals, der ist auch Eckhard wie ich, der Eckhard Hornburg, mit dem kam ich zusammen, wir haben zusammen gebetet. Und da habe ich gesagt, du, ihr Eckhard, ich hab so auf dem Herzen, gesegnet zu werden. Da hat er gesagt, geh doch hin. Dann bin ich dann hingegangen zum Reinhard. Da habe ich gesagt, Reinhard, ich möchte deinen väterlichen Segen. Ich bin ein junger Pastor, habe gerade erst angefangen. Ich möchte deinen väterlichen Segen haben. Und der Reinhard, der hat nie viel geredet. So, nur beim Predigen hat er eben da gewaltig gedonnert. Aber sonst, ne? Also gibt's ja kein Witz ist das, so, dass der Reinhard gefragt ist: Reinhard, bist du mit Sünde angefochten? Wo dann Reinhard antwortet, auf einer heißen Herdplatte sammeln sich keine Fliegen. So war der Reinhard, ne? Und der Reinhard hat damals die Hände auf meine Schultern gelegt und es war wie ein Mantel. Das werde ich nie vergessen, es hat sich eingebrannt. Ich weiß gar nicht mehr, was er gebetet hat, aber ich wusste, mein Dienst hat sich verändert. Und Gott hat an mich gebraucht. Die letzte Heilung in dieser Konferenz hat Gott mich gebraucht dazu. Da war eine Frau, die hatte so Trigeminusnerv und furchtbare Schmerzen über Jahre hinweg. Und die haben die ganze Woche, ein ganzes Wimperteam gebetet und nichts ist passiert. Und ich habe gesagt, kann ich nochmal für dich beten? Und dann kam das Team dazu und auch meine Leute waren dabei. Und ich legte die Hände auf und dann hast du sehen können, wie der Heilige Geist die ganzen Gesichtsnerven alles bewegt. Das kann man ja nicht machen. Und dann war die geheilt und dann hat die geschrien vor Freude. Und von daher werde ich diese Situation nie vergessen. Also ich war immer auf Segen aus. Ja, der Lauren Cunningham kam nach Nürnberg und es war dann zufälligerweise auch bei uns in der Gemeinde. Alle anderen Pastoren haben organisiert und gemacht. Ich bin der Einzige, der hingegangen ist und gesagt habe, ich hätte gern deinen Vater Segen. Bei Yonggi Cho genau das Gleiche und bei vielen anderen. Und das habe ich mir bis zum heutigen Tag beibehalten. Wenn du Segen bekommen kannst, renne, lass dir den Segen geben. Und das ist das, was Gott geliebt hat an dem Jakob. Er war der geistliche Mann, der geistlich gesinnte Mann. Und auf der anderen Seite war er aber auch derjenige, der alles mit seiner eigenen Kraft regeln wollte und ausgleichen wollte. Und wenn er dafür hätte sündigen müssen, dann wäre er auch dazu bereit gewesen. Aber weil Gottes Liebe zu ihm und natürlich auch zu uns so groß ist, hat Gott dann selbst eingegriffen und sich ihm in den Weg gestellt. Stopp, Jakob, so geht's nicht mehr weiter mit uns. So geht's nicht mehr weiter. Und da ist auch die Frage für dich, an dich, wo Gott sagt, stopp, Willst du so weitergehen wie bisher? Oder willst du Änderung? Und ich sage dir eins. Die meisten, leider, die meisten wollen immer nur Erleichterung. Aber Gott will Veränderung. Merkt ihr das? Die meisten wollen bloß, auch viele Christen, Pastor, komm, bete für mich, ne, dass ich Erleichterung habe. Aber Gott will Veränderung. Gott will viel tiefer gehen. Gott will mehr. Und wir haben ja das Thema, ja, mit Gott Benachteiligung überwinden oder Gottes Weg auch aus der Benachteiligung. Ja, der Jakob hat es immer auf die falsche Art versucht, seine Benachteiligung zu überwinden. Und er ist da selber nicht dabei rausgekommen. Er ist nicht rausgekommen selbst mit eigener Kraft. Er hatte zu Gottes Hilfe gebraucht. Und Gott hat dem Jakob sehr klar gemacht, dass er dieses Spiel nicht mehr weitertreiben konnte. Und er hat aber dabei nicht den Zeigefinger gemacht, du böser Junge, ne, hör auf damit. Sondern Gott hat einen Weg da heraus. Und er hat an Jakob mit diesem radikalen Akt gehandelt, dass er ihm diesen neuen Namen gegeben hat. Du bist nicht mehr Betrüger. Du bekommst eine neue Identität. Du bist von jetzt ab Gottes Kämpfer. Und aus Jakob, jetzt studier mal da selber die Bibel. Ist ja nur, unsere Predigten sind ja nur auch ein Anreiz dazu, dass du selber ins Wort Gottes gehst und das selber nachkaust, wie so eine geistliche Kuh. Aus Jakob wurde ein Mann, der nicht mehr mit eigener Kraft kämpft, sondern die Kraft Gottes in Anspruch genommen hat. Einer, der erkannt hat, dass der Sieg vor Gott und im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit Gott errungen werden muss. Danach lesen wir von keiner einzigen Situation mehr, wo Jakob mit eigener Kraft gehandelt, manipuliert oder betrogen hat. Jetzt noch ein paar Punkte am Schluss. Wie können wir Benachteiligung auf Gottes Art überwinden? Seid ihr noch mit mir? Erstens, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Schau nicht auf Menschen oder Umstände, sondern schau auf Gott. Denn auf was du schaust, das wird dich prägen. So sagt es das Wort Gottes. Zweitens, entwickle eine tiefe Beziehung zu Gott und lebendige Beziehung. Und es beginnt mit der Neugeburt. Und da möchte ich einfach auch einen Aufruf machen. Ist jemand da, der noch nicht diese Beziehung hat, der noch nicht, der vielleicht in Gottesdienst geht, vielleicht, ja, wir können an Gottesdienst teilnehmen und trotzdem verloren gehen, sondern wichtig ist, dass du den Bund mit Jesus machst, dass du das persönlich annimmst, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat, für dich und für mich. Und ich habe das gemacht, vor 50 Jahren habe ich das gemacht, nochmal ganz bewusst als 22-Jähriger. Habe dann gleichzeitig auch die Taufe im Heiligen Geist erfahren, am Pfingsten 76. Also feiere jetzt meinen 50. Geburtstag. Aber vielleicht kannst du heute deinen Geburtstag feiern. Ist jemand da, der einfach sein Leben noch nicht Jesus Christus persönlich unterstellt hat? Dann hast du jetzt die Chance. Ist jemand da? Dann melde dich einfach. Ist jemand da? Dann bitte, dann melde ich, dass ich sehen kann. Anscheinend haben das alle gemacht. Ansonsten ist immer noch die Möglichkeit, danach auch zu den Geschwistern zu gehen. Also hier sind zwei. Ja. Okay, aber entwickle diese Beziehung zu Jesus. Und dann drittens, mach es wie David. Schütte dein Herz aus vor Gott. Beklag dich nicht dauernd bei Menschen. Menschen können dir sagen, ach du Armer, und das mögen wir auch so gern, dass wir mal sagen, eine Runde Mitleid, na, ach du Armer und sowas, aber das hilft dir doch nicht weiter. Nur Gott kann deine Situation ändern. Dann geh auch zu Gott. Bring deinen Schmerz und deine Verletzungen zu Gott. Viertens, jetzt wird es immer schwieriger, Lerne loszulassen und zu vergeben. Vergib Menschen, die dich benachteiligt haben oder dich vielleicht immer noch benachteiligen. Da wird es noch schwieriger. Und das bedeutet auch, dass du dich regelrecht von Erlebnissen und dem damit verbundenen Schmerz und in dem Glauben und Bewusstsein, dass da ein lebendiger und gerechter Gott ist, der mal alles ausgleichen wird, aber dass du dich regelrecht losreißen kannst von dir. Und im Gegenteil, dass du auf das schaust, was Gott dir geschenkt hat und dankbar bist. Fünftens, lerne auch Benachteiligung, jetzt wird es ganz schwierig, lerne auch Benachteiligung, die du nicht ändern kannst, zu ertragen. Wenn Eltern sich entschieden haben, deinen Bruder oder deine Schwester mehr zu lieben, was kannst du menschlich gesehen tun? Nix. Aber Gott hat dir seinen Heiligen Geist genau dafür gegeben. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der ist genau auch dafür in dein Leben gekommen. Und wenn du den anderen höher achtest als dich selber, ist es sowieso kein Problem. Sechstens, lebe ein Leben des Lobpreises und der Anbetung. Loben zieht nach oben, das wisst ihr doch. Und wie sagt die Maria Brehen immer, Zweifel ist vom Teufel. Ne? Wenn du wirklich Gott anbetest, echte Anbetung bedeutet, dass du dich nicht mehr wichtig fühlst. Ich war Jahrzehnte, das wissen die Trümpers, Lobpreisleiter. Und im Lobpreis siehst du auch, wie die Leute geistlich drauf sind. Wenn du von vorne guckst, ne, und manche, die sind dann, denen geht schlecht und dann zeigen sie das auch. Und mir geht schlecht und dann stehen sie mit verschränkten Armen da und sie können jetzt keinen Lobpreis machen. Du kannst immer Lobpreis machen. Lobe den Herrn, Ausrufezeichen. Weil du nicht wichtig bist. Nicht deine Befindlichkeit ist wichtig, sondern du bist wichtig. Das ist echter Lobpreis und Anbetung. Und wenn du, und was heißt es, zieht nach oben? Du bewegst dich an himmlischen Orten und dort erfährst du Heilung. Und das ist das, was Gott für dich hat. Und siebtens, als letztes, begib dich in Gemeinschaft von Menschen, die dich vorbehaltlos lieben und ermutigen. Und deswegen habt ihr hier die Gemeinde. Und ich denke, diese Gemeinde hier ist ein guter Ort. Das sind Menschen, die dich auffangen können, die einfach auch eine heilende Gemeinschaft für dich sein können. Und deswegen, aber lasst uns auch selber Vorbilder sein, indem wir andere nicht benachteiligen, sondern dass wir den Mund aufmachen, wenn wir sehen, es werden Menschen benachteiligt. Und als letztes noch ein ermutigendes ist, dass als allerletztes, dass einfach ja, ich bin Politiker hier. Ne? Ja, und wo dann, also noch eins ist, der Jakob ist selber nicht rausgekommen. Vielleicht bist du auch selber nicht rausgekommen, obwohl du raus möchtest. Aber da ist ein liebender Gott, der eingegriffen hat und der Jakob rausgeholt hat. Und so kann auch Gott dich rausholen aus allem. Und dir ein neues Leben geben und eine neue Zukunft. Das ist nämlich, was Gott hat für dich. Amen. Und ich möchte noch eins machen. Ich möchte ganz kurz, dass ihr die Augen schließt. Und wenn jemand einfach da diese Wunde mit sich trägt, wo auch immer, am Arbeitsplatz, Familie oder sonst wo, wo du sagst, ich leide unter dem noch. Ich bin benachteiligt worden. Und es schmerzt. Und wir dürfen das sagen. Wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Gott, es tut weh. Es tut weh. Es tut meiner Seele weh. Und ich habe gelitten. Und ich leide immer noch. Dann steh einfach auf an deinem Platz. Und ich weiß, da ist ein guter Gott. Und er weiß. Der weiß um dein Leben. Aber dann steh auf und zeig es ihm. Und sag, hier, Gott, hier bin ich. Und ich will diese Veränderung. Ich will wie dieser Jakob einen Durchbruch in meinem Leben. Hast du den Mut? Dann steh auf. Ja? Steh auf an deinem Platz. Komm, seid mutig. Halleluja. Preist den Herrn. Ist noch jemand da? Und jetzt mach Folgendes. Jetzt mach Folgendes. Es sind auch einige, die aufgestanden sind. Jetzt sprich es aus. Bring deine Not vor Gott. Wenn es mit Personen zusammenhängt, nimm auch den Namen der Person oder der Personen. Und du kannst es leise machen. Du musst es jetzt hier nicht, wir müssen das nicht hören. Gott hat gute Ohren. Gott hat gute Ohren. Aber denk es nicht nur, sondern sprich es aus. Sprich es aus nochmal. Bete zu Gott jetzt und leg das ab. Und wenn du wie der Jakob, wegen diesem Benachteiligungsgefühl selber in Sünde gekommen bist dadurch, dann bitte Gott um Vergebung. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke, himmlischer Vater. Wir danken dir, dass dein Geist hier ist. Danke, dass heute Stricke des Verderbens und Banden des Todes zerreißen in Jesu Namen. Danke, dass du einfach Durchbrüche schenkst, weil du der Gott der Durchbrüche bist. Und dein Wort sagt, so ihre Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und euch reinigt von aller Untugend. Und Herr, ich habe das so weitergegeben, so gut wie ich es kann. Ich habe das gegeben diesen kostbaren Geschwistern. Und Herr, ich bitte dich, dass es Ermutigung bringt. Ich bitte dich, dass es zum Durchbruch führt. Ich bitte, dass es zur Veränderung führt in Jesu Namen. Und dass diese kostbare Gemeinde einen ganzen großen Schritt weiter nach vorne geht in Jesu Namen. Amen.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.